Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir beginnen mit einer Studie, die sich einem jahrzehntelang verdrängten Thema widmet. Dem Verbleib der überwiegend geraubten Kunstschätze, die die NS-Elite anhäufte und die nach 1945 sang- und klanglos unter anderem in den Museen verschwanden. Johannes Gramlich, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, hat im Auftrag eben dieser Institution eine Studie erarbeitet, die nun unter dem Titel Begehrt, beschwiegen, belastend erschienen ist. Ich habe mit meinem Kollegen und Kunstexperten Stefan Kolldorff gesprochen und ihn zuerst gefragt, was eigentlich hinter der Sammelwut von NS-Größen wie Hitler, Göring oder Baldur von Schirach steckte.
Dafür gibt's eine ganze Vielzahl von Gründen. Kunstgegenstände waren immer schon ein wichtiges Mittel zur Repräsentation von Herrschaft. Und dann ging's natürlich auch darum, dass die Führungsschichten weg wollten vom Image der ungebildeten Proleten, der Straßenschläger. Man wollte sich mit hoher Kultur umgeben und damit dann natürlich auch zeigen, wie wichtig dieses Deutsche Reich auch im internationalen Kontext war, in Konkurrenz zu Louvre, Uffizien, Prado und so weiter und so fort. Ja, dafür hat man dann eben auch gesammelt. Einmal privat, Sie haben die Namen gerade schon genannt, Schirach, Göring, auch Goebbels hatte eine private Sammlung, Hitler eben mehr fürs geplante Museum. Dafür brauchte man alte Meister, vor allem altdeutsche Meister, Dürer, Cranach und Kollegen. Sehr gefragt war aber auch die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts mit heroischen Landschaften, mit klaren Rollenverteilungen. Und dann ging es aber auch um die zeitgenössische Kunst. Die Kunst ab 1933, das waren gar nicht so direkt ideologische Motive, scheinbar harmlose Landschaften, Familienbilder, Genreszenen. Aber auch darüber wurden natürlich Rollenbilder, Blut und Boden, NS-Ideologie transportiert.
Und die Nazis haben sich das auf alle mögliche Art und Weise beschafft, ja, diese Kunstgegenstände.
Es gab ja eigene Institutionen, wie den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, die in den besetzten Gebieten wie Frankreich, den Niederlanden, aber auch Polen ganz systematisch Sammlungen geplündert haben. Und dann muss man auch ganz klar sagen, bevor vor allen Dingen jüdische Sammlerinnen und Sammler ins Gas geschickt wurden, wurden sie noch systematisch erpresst und geplündert und beraubt. Also das ist schon relativ eindeutig. Und dazu ist aber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch viel geforscht worden. Zur Frage, was nach 45 war, eher weniger.
Stefan Kolldorff, diese Kunstsammlungen sind nach der Kapitulation Deutschlands von den Alliierten beschlagnahmt worden. Johannes Gramlich hat sich in seiner Forschungsarbeit auf den Freistaat Bayern und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen konzentriert, damals amerikanische Besatzungszone nach 1945. Warum hat er sich darauf konzentriert?
Weil München vor 45 sowas wie die Kunsthauptstadt der Bewegung war. Da waren die Haupteinrichtungen der NSDAP, da gab es viele Partei- und Staatsgebäude, die mit Kunst ausgestattet werden mussten. Es gab das Haus der Deutschen Kunst, das ja bis heute steht, wo die großen deutschen Kunstausstellungen der Nazis stattfanden. Und da wohnten natürlich auch viele potenzielle Sammlerinnen und Sammler, nämlich die NS-Führungselite, nicht zuletzt durch die Nähe zu Hitlers Hauptquartier am Obersalzberg bei Berchtesgaden. Das führte dazu, dass sich natürlich auch viele Kunsthändlerinnen und Kunsthändler dort angesiedelt haben. Und da hat sich 45, wie in so vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft, gar nicht viel geändert. Da gab es Kontinuitäten. Die waren alle noch da. Namen wie Karl Haberstock, Julius Böhler, Bruno Lohse, Adolf Weinmüller, Gustav Rochlitz, prominente Händlerinnen und Händler, die vorher schon gute Geschäfte mit den Nazis gemacht hatten, die nach dem Krieg relativ unbehelligt weiterarbeiten konnten. Niemand fragte, wo eigentlich die Bilder herkamen, die sie da angeboten haben. Da fand nie eine Bestandsaufnahme in den Lagern statt. Und es gab unter anderem, weil Edda Göring und Emi Göring weiterhin in München lebten, unbehelligt, es gab sowas wie einen Fankreis. Also es gab alte Nazis, die nach wie vor in München blieben, die schnell entnazifiziert wurden und die auch gerne weiterhin Kunst haben wollten.
Nun gab es ja bei den Alliierten diese, also jetzt speziell bei den Amerikanern, diese Expertengruppen, die ja eigentlich den Zugriff hatten auf die Kunstgegenstände und diese Aufgabe im Grunde genommen, wie der Autor schreibt, auch sehr ernst genommen haben. Kann man das so sehen?
Ja, das kann man so sehen. Die sind schon 1943, als klar war, den Krieg gewinnen nicht die Nazis, den Krieg gewinnen die Alliierten. Da sind diese Einheiten schon eingerichtet worden. Die sind sofort hinter der Front auch losgezogen und haben eingesammelt, was zu sammeln war. Und Die haben hinterher auch die Sammlungen der führenden Nationalsozialisten beschlagnahmt. Das waren Hunderttausende von Werken, die in sogenannten Central Collecting Points, einer davon auch in München, konzentriert wurden. Und da haben die Alliierten dann systematisch zurückgegeben. Zum Teil an Länder, zum Teil aber auch an individuelle Personen. Trotzdem blieben viele, viele Werke noch übrig und die wurden dann irgendwann an die Deutschen übergeben.
Eben, und auf den Punkt gehen wir jetzt mal ein. Ab den 50er Jahren ging die Verantwortung für die beschlagnahmte Kunst an deutsche Behörden und Ministerien über. Johannes Gramlich schreibt, die Behörden des Freistaats Bayern seien im Umgang mit sichergestellten Kulturgütern in Anführungsstrichen pragmatisch vorgegangen. Mhm. Aber ein besonderes Verantwortungsgefühl, das hätten sie nicht gezeigt. Das ist eine sehr, sehr vorsichtige Formulierung.
Also ich finde, dass Johannes Gramlich sich schon sehr viel traut und sehr offen mit den Fakten umgeht. Wir sprechen über ein sehr wichtiges Buch, das eine Lücke schließt. Er beschreibt eben die Kontinuitäten nach 45, die es zum Beispiel auch in den Museen gegeben hat. Und wenn wir von pragmatischem Umgang sprechen, dann müssen wir einfach mal sehen, 3 Generaldirektoren der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Ernst Buchner, Kurt Martin, Haldor Söhner, bis 1969 die 3 aufeinanderfolgend im Amt, die waren alle auch in den Kunstraub der Nazis verwickelt. Die waren alle an Beschlagnahmen, zum Beispiel im Elsass, beteiligt. Die wussten, worum es ging und die wussten auch, was sie da in die Museen von den Alliierten bekommen hatten. Das war nämlich die Entscheidung, die pragmatische, des bayerischen Staates. Wir machen jetzt mal nicht weiter mit der Suche. Wir geben das jetzt mal an die Staatsgemäldesammlungen und da wurde es dann inventarisiert. Und es wurde sogar in den 1960er Jahren entschieden über Auktionshäuser, die auch mit den Nazis zusammengearbeitet hatten. Spiek und Lempertz und Weinmüller, Sachen einfach zu verkaufen. Zu sagen, die brauchen wir nicht mehr, interessiert uns aber auch gar nicht so groß, wo die herkommen. Gramlich schreibt an einer Stelle so sinngemäß, in den 60ern war man eigentlich der Meinung, das Thema NS-Raubkunst ist erledigt, da muss man sich um nichts mehr kümmern. Und ja.
Stefan Koldorf, das heißt, das Thema verschwand, das haben Sie eben auch schon angedeutet, bis zu den 90er Jahren von der Bildfläche. Sind die Bemühungen um Restitution, was ja eben auch die bayerischen Staatsgemäldesammlungen betrifft, eher auf internationalen Druck zurückzuführen?
Ja, mit Sicherheit. Also 1998 ist die sogenannte Washingtoner Erklärung verabschiedet worden, in der sich auch die öffentlichen deutschen Museen verpflichtet haben, wir suchen jetzt endlich mal nach NS-Raubkunst und wir versuchen, faire und gerechte Lösungen zu finden, wenn sich noch AnspruchstellerInnen identifizieren lassen. Nochmal 10 Jahre später, 2008, hat der Bund dann Geld auch für solche Forschungen zur Verfügung gestellt und da ging es dann eigentlich erst richtig los. Wenn man jetzt aber sieht, Frau Gutzeit, dass trotzdem aus den Beständen der Staatsgemäldesammlungen seit 98 gerade mal 20 Werke restituiert worden sind, es sollen demnächst weitere dazukommen, 400 Werke als fragwürdig in der Datenbank Lost Art gemeldet sind, dann ist da sicherlich auch noch einiges zu tun und auch deswegen ist Gramlichs Buch wichtig, weil er darauf auch hinweist.
Stefan Koldorf zu Johannes Gramlichs Studie begehrt, beschwiegen, belastend die Kunst der NS-Elite, die Alliierten und die bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Erschienen im Böhlau Verlag, 352 Seiten mit vielen Abbildungen, 35 €.